Wenn ich irgendwo gegen Wände laufe oder gläserne Decken, dann ist immer die Frage, wie kann ich mich besonders gut selbst managen? Eine Frau im Vorstand macht noch keinen Unterschied. Es rechnet sich schlicht und ergreifend, in diese Diversität zu investieren. Da musst du quasi das gesamte Image der Branche neu erfinden. Dann siehst du, dass jede dieser Frauen diesen Schritt gehen konnte, weil vor ihr andere Frauen schon andere Schritte gegangen sind. Warum sollten wir in 10 Jahren nicht endlich ein paritätisches Prinzip in den Führungsetagen haben? Ich wünsche mir, dass wir da mehr auf Personen gucken als auf Geschlechter. Das ist auch meine größte Herausforderung, dass wir selber, jeder von uns, dazu beitragen, das weniger zu stereotypisieren.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zum Thema Tabus im weiblichen Leben. Ich bin Isabel, eine der Gründerinnen von The Elephant Room, und es ist mir eine Herzensangelegenheit, mit euch über Themen zu sprechen, die für Frauen und vor allen Dingen für Mütter besonders relevant sind. Kurze Info, ich bin heute alleine mit unserer Expertin. Meine Co-Founderin Nina ist heute leider verhindert. Das soll uns aber nicht davon abhalten, wichtige Themen zu besprechen. Ja, in unserem heutigen Podcast möchte ich euch mit in ein Thema nehmen, zusammen mit unserer wunderbaren Expertin Marina Löwe, welches definitiv seit dem letzten Quartal des Jahres 2020 ein absolut wichtiges Thema ist, nämlich das Thema Frauenquote bzw. Geschlechtergerechtigkeit in der Führungsetage. Und tatsächlich ist es ja noch ein sehr langer Weg bis zu einer wahren Geschlechtergerechtigkeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen einmal mit jemandem darüber, die uns ja dazu absolut Aufschluss geben kann. Wir schnüren euch heute wieder ein Päckchen mit Infos, Inspirationen und Denk- und Lösungsansätzen für euren eigenen Weg und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute ist, wie schon gesagt, Marina Löwe bei uns zu Gast, und Marina ist Seniorberaterin, Coach, Produzentin von 2 Podcasts und Mutter und wahrscheinlich auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Marina, schön, dass du bei uns bist. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Danke dir, Isabel. Ich habe mal über die Reihenfolge nachgedacht, aber passionierte Psychologin ist immer noch Nummer 1. Das war ich auch schon, bevor ich stolze Mutter geworden bin. Der Kleine ist jetzt 17 und 1,90, und jedes Mal muss ich erklären, wie alt ich damals war, weil es immer wie 17-jähriger Sohn, dann sehe ich, wie es anfängt zu rechnen, weil ich bin jetzt 38 und dementsprechend merke ich das für jemanden, der eine akademische Karriere hinter sich hat und dann im Beruf auf bestimmten Ebenen unterwegs ist, das anscheinend ungewöhnlich ist, auch noch ein Kind in dem Alter zu haben, und manchmal weiß ich selber nicht mehr so ganz, wie der Lebenslauf mit den Coach-, Mediations-, Atemtherapie-Ausbildungen und sonstigen, ja, wie hast du das mit Kind kombiniert? Keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es hätte lassen können, weil es einfach alles Themen waren, auf die ich richtig, richtig Bock hatte.
Schön zu hören, wow. Atemcoach, das klingt richtig gut. Was macht man da? Erzähl mal bitte.
Also, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, wie eng diese Themen miteinander verzahnt sind, die mir am Herzen liegen. Also Achtsamkeit, Mindfulness ist definitiv von der mentalen Technik bis hin zu den ganzen körperlichen Methoden, die du hast, um in Entspannung zu gehen, um Abstand zu nehmen von gewissen Dingen, die dich gerade triggern, ein Riesenfaktor, der uns auch in den Themen Diversität extrem viel Vorteil gibt. Ja, also wenn ich mit Leuten arbeite, die mich triggern, die anders sind als ich, die ich nicht verstehe, wenn ich irgendwo gegen Wände laufe oder gläserne Decken, dann ist immer die Frage, wie kann ich mich besonders gut selbst managen? Und Atemtherapie war für mich da ein ganz wichtiger Faktor, nochmal zu stehen, was ist eigentlich diese unfassbar große Rolle, die unser Atem spielt? Gerade auch in Meetings, manchmal merkt man ja, man kriegt einen Spruch gedrückt und macht so und dann hört man auf zu atmen, was einen dann nicht mehr unbedingt klar denken lässt.
Ja, absolut. Das kennen wir Frauen ganz besonders gut, glaube ich. Tatsächlich habe ich den Fall immer, dass ich wirklich, mir bleibt wortwörtlich der Atem weg. Ja, vielleicht sollte ich mal bei dir vorbeikommen, virtuell, für ein Coaching in diesem Bereich. Und tatsächlich würde mich aber auch interessieren, was machst du so an einem normalen Tag? Was ist deine Daytime Occupation? Du bist Psychologin. Wie setzt du das tagtäglich um? Was ist dein Doing, dein normales,
übliches? Während Corona oder davor?
Gern beides, erzähl mal.
Also ich habe es für mich so geregelt, ein geschätzter Kollege, mit dem ich seit 2006 zusammenarbeite, sagte immer, Marina, du bestellst dir immer rosa Luftballons und das Komische ist, du kriegst die dann auch noch. Also arbeitstechnisch habe ich mich immer so sortieren können, dass ich vielleicht Vollzeit angefangen habe, anfangs noch in den Jobs, um mich richtig reinzugraben und mir das Netzwerk aufzubauen intern und dann für mich in meiner Rolle immer extrem hilfreich war, weiterhin extern arbeiten zu können, weil ich merke, wie schnell man in so einer Unternehmenskultur eingesaugt wird. Ne? Also plötzlich setzt du 30 Leute in deinen E-Mails in Kopie, obwohl du das selber für total bescheuert hältst. Aber weil es alle so machen und weil du ein paar Mal angesprochen wurdest, du hast mich vergessen und ich will aber die Infos auch haben. Das ist so schnell passiert, dass diese ungeschriebenen Gesetze auf dich wirken. Und ich finde dieses ab und zu mal wieder als externe Beraterin dann auch in anderen Unternehmen unterwegs zu sein, weil jedes Mal so ein Aha-Effekt, oh Gott, wir machen das auch, da müssen wir unbedingt mal dran gehen oder ach so lösen die das, das ist ja cool. Das hat extrem, extrem geholfen und auch extrem viel Spaß gemacht und Psychologie zieht sich da durch alle Jobs durch. Also ich habe eine unfassbare Freude dran, sehr breit gefächerte Themen mehr anzugucken und dadurch auch immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, aber die ganzen Themen miteinander zu verknüpfen, da ist der rote Faden immer Psychologie. Also wie kriegst du die Leute motiviert, gewisse Dinge umzusetzen? Wie funktioniert Zusammenarbeit besser? Wie können wir Kundenbedürfnisse noch schneller umsetzen und noch nicht 10% besser als die anderen sein, sondern diese 10 times DNA? Also wie können wir es noch 10-mal anders und besser machen, als es bisher gemacht wurde?
Super. Das klingt richtig gut. Und das klingt auch nach einem sehr guten Ansatz für New Ways of Work. Dass das tatsächlich nicht mehr das Gestrige ist, sondern das Morgige. Wie werden wir morgen arbeiten? Wie werden wir auch den Mensch wieder als, ja, nicht nur als abarbeitende menschliche Maschine sehen, sondern eben auch als zu wertschätzenden Faktor? Ja, das bringt mich tatsächlich zu meinem Thema Wertschätzung, was ja auch mit unserem Geschlechtergerechtigkeitsthema zu tun hat. Aber bei der Vorrecherche für diesen Podcast habe ich im Zusammenhang mit deinem Tun sehr viel auch über Wertschätzung gelesen und würde dich gerne fragen, was du für eine Position dazu hast und welche Rolle Wertschätzung in deinem täglichen beruflichen Alltag spielt.
Wenn du auf meinem LinkedIn-Profil guckst, dann wirst du sehen, dass mein Why tatsächlich ist, Appreciation is a necessity, not a luxury. Absolute Grundvoraussetzung und kein Luxus. Und ich bin bei dem Wort Wertschätzung hängen geblieben. Das übersetzt sich auch nicht ganz so schön im Englischen wie auf dem Deutschen, weil den Wert zu schätzen, das ist auf so vielen Ebenen relevant. Und im Coaching gucke ich natürlich, wie können wir unseren eigenen Wert schätzen. Also es macht mir unheimlich Freude, da Führungskräfte in die Lage zu versetzen, auch wieder zu sehen, was haben sie denn alles schon im Gepäck, was sie jetzt einfach in einer Situation anwenden können, wo sie da noch gar keine Klarheit vorher drüber hatten, dass sie da eigentlich schon equipped sind. Also manchmal ist es so ein Wiederentdecken von eigenen Stärken oder Ressourcen, die schon da sind. Das Wertschätzen voneinander, das ist natürlich das, was mit Diversität, Teamarbeit unfassbar eng zusammenhängt, aber auch Wertschätzung für unsere Umwelt. Also welchen sozialen Impact haben wir? Wie wirkt sich unser Tun auf die Gesellschaft aus, auf Umwelt, auf die Generationen nach uns? Und das ist so ein schöner Dreiklang, der sich für mich in dem Why-Prozess entwickelt hat. Ich meine, viele beschäftigen sich ja mit Simon Sinek und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist so ein Prozess, der manchmal länger dauern kann. Und ich habe witzigerweise letzte Woche noch mit einer Freundin telefoniert, die sagte, Marina, ich muss dir was sagen. Hier ist mein Why. Ich so, wo kommt das denn jetzt her? Sie sagt, ja, vor ein paar Monaten haben wir doch darüber gesprochen, dass du mich gefragt hast, was ist denn dieser eine Satz, der meinen Purpose, meinen Sinn, mein Zweck der Existenz oder wie du es nennen willst, wie kann ich das in einem Satz zusammenfassen? Und da habe ich mich ja unheimlich schwer getan. Und sie hat ein paar Monate drüber gekaut und das habe ich auch gesagt, sieh das als Prozess, das ist wie schwanger gehen. Also du läufst ein paar Monate damit rum und irgendwann ist sie morgens aufgewacht, dann war dieser Satz da. Und ja, damit ist sie auch direkt in das nächste Projekt und in die nächste Bewerbung reingegangen und hat den Job auch gekriegt, weil da so eine Klarheit war. Und dann, das ist das, dann ist es häufig ganz leicht. Dann sind die Job-Opportunities auf einmal einfach.
Ja, tatsächlich ist ja der Why, How, What-Ansatz auch etwas, das ja Unternehmen so ein bisschen für sich entdeckt haben in den letzten Jahren. So ein bisschen, sage ich ganz bewusst deswegen, weil es ja dann doch oft, wenn so ein Projekt dann mal an einen harten Anschlag kommt, ja dann doch auch schnell vergessen wird und dann ist man ganz schnell nur wieder bei der alten Denke. So habe ich es jedenfalls häufiger schon erlebt. Aber das Ganze auch in einen privaten Kontext zu packen, das ist ja eigentlich die Kunst, oder? Für uns selber auch. Und dann kann man sich auch beruflich dann neu ausrichten. Klasse. Ja, und tatsächlich kommt sowas ja auch nicht über Nacht, oder? Also seinen eigenen Purpose zu finden, das ist doch ein Prozess. Finde ich richtig klasse. Ja, das bringt mich zu meiner Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, weil tatsächlich, ja, wirkst du auf mich, auf uns auch in der Vorrecherche und wir kennen uns ja auch eben noch durch unser Netzwerk, in dem wir beide sind, auch als Multitalent. Und ich wollte dich unbedingt einmal fragen, was du ganz besonders gut und was du vielleicht auch schlecht kannst. Tatsächlich war mir das eine sehr wichtige Frage, um dich auch heute für unsere Zuhörerin besser kennenzulernen.
Danke, weil ich glaube, das ist genau das, was so die Qualität und auch die Kehrseite der Medaille ist. Also ich bin definitiv eine absolute Allrounderin und das ist auch das, was ich gut kann, womit ich auch Kunden den Mehrwert bringe, sehr komplexe Themen miteinander zu vernetzen und da auch wieder eine Struktur und eine Verbindung in den Dingen zu finden. Und meine Herausforderung ist natürlich immer das Fokussieren. Also auf wie viele Hochzeiten kann ich gleichzeitig tanzen? Und das ist so ein schöner Prozess, der sich ausgewogen hat. Also man hat mir oft gesagt, du musst dich aber mehr fokussieren und dann auf das eine Ziel losrennen. Ja, aber dann ist die Frage, was ist denn mein Ziel? Also mein Ziel ist immer gewesen, ich möchte ein breites Verständnis der Dinge haben. Ich mag dieses übergreifende Bild auf die Welt, weil ich da für mich den riesen Mehrwert drin sehe, zu sagen, ich habe Dinge aus der Psychologie, aus der Betriebswirtschaft, dann habe ich wieder Dinge aus dem Umweltwesen. Ich kann mich für so dermaßen viele Dinge begeistern und ich glaube, das wird in der Zukunft auch nicht weniger werden können. Also ich lerne gerade noch coden. Ne? Ich lerne jetzt gerade Python und steige mehr in Data Analysis und Data Science ein. Warum? Weil auch da ich wieder diese Verknüpfung sehe. Also wenn wir über das Thema Geschlechtergerechtigkeit reden, dann stellen wir fest, dass 20% des Codes, der in den Algorithmen steckt, die uns jeden Tag beeinflussen, von Frauen nur gecodet wird, im harten Backend nur 7%. Das heißt, Facebook, Instagram, deine Diät-App, deine Sport-App, dein Navi, also alles, was dich durch den ganzen Tag begleitet und dich beeinflusst, inklusive deiner Meinungsbildung, deiner Weltanschauung, dahinter steckt ein Algorithmus und der hat diese ganzen unbewussten Biases mit drin, weil er eben aus der Perspektive von Männern geschrieben wird. Und wenn wir uns die Beispiele aus der Vergangenheit angucken, dann können wir ganz gut nachvollziehen, sei es die Dummy-Puppe beim Crash-Test oder sei es die medizinische Forschung, das ist nicht böse gemeint, aber du hast halt schneller im Blick, was dir nahe ist. Und Männer forschen dann eher mit dem Blick auf Männer. Und dann ist dieser Crash-Test-Dummy eben so groß und so schwer wie der durchschnittliche Mann. Und der hat keine Brüste, wo der Gurt dann drüber geht. Also macht es schon durchaus Sinn, dass wir Frauen in all diesen Bereichen mit unterwegs sind und da auch mitgestalten, damit wir berücksichtigt werden.
Absolut, vor allen Dingen, weil wir ja auch, gerade wenn wir beim Thema Coding sind und Digitales, wie ja jetzt gerade in Corona merkt man es ja noch mal mehr, so umfassend von digitaler Technologie, von digitalen Services und Produkten ja umfasst leben, dass wir tatsächlich da auch Gleichberechtigung brauchen. Also du hast schon recht, ne? Das ist oft so, dass die Assistenzservices, das habe ich auch schon mal gelesen, dass die ja sehr häufig dann eben auch die weiblichen Stimmen haben, die eben sehr wohltuend klingen, die assistieren sollen. Tatsächlich, wo ist die männliche Stimme als Assistent, oder? Das sind dann auch so Feinheiten, die einem erstmal klein vorkommen, aber die ja doch so umfassend sind, dass es dann schon auch ein Bild prägt, oder?
Absolut. Und das ist ja das Erste, wo du die Stereotypen überprüfen kannst, ne? Und da siehst du auch, wie tief das geht. Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Roboter, also Roboter für mich ist als Wort allein schon männlich konnotiert. Ich weiß nicht,
genau.
Roboterin, ja, finde ich schon merkwürdig.
Das klingt seltsam, aber das Wort ist einfach schon seit Jahrzehnten so männlich geprägt, oder?
Genau. Und du hast eine technische Maschine und die soll jetzt eben schwere Dinge bewegen. Wie stellst du dir die vor? Die hat halt eine eher männliche Form. Und wenn du dir jetzt diese ganzen mehr Human Bots anguckst, also sagen wir JJ, die chinesische Variante, oder die Sophia, die noch so ein bisschen creepy grinst, wer da noch nicht so auf dem Trip ist. Ich finde es unfassbar interessant, auf YouTube zu sehen, wie weit wir schon sind. Das sind ja nur die Dinge, die offiziell sind, die wir auch sehen dürfen. Aber die sehen so wahnsinnig echt aus. Und genau was du sagst, Stärke, Kraft, Dinge irgendwie über Größe und Energie lösen, das ist in der Regel männlich konnotiert. Und dieses fürsorgliche, caring, einfühlsame, das hat eher dann wieder eine weibliche Form. Und es geht so tief, dass wenn du Kindergartenkinder schon fragst, das funktioniert auf Englisch besser. What does a doctor look like? Can you paint an astronaut or a pilot? Weil die Sprache eigentlich genderneutral ist im Amerikanischen. Auf Deutsch ist Arzt, Ärztin, dann weißt du schon, wonach gefragt wird. Aber du könntest fragen, wer arbeitet im Krankenhaus? Und dann hast du in der Regel der Arzt und die Krankenschwester.
Richtig, ja.
Und es liegt einfach nur daran, dass das, was du siehst, für dich zu deiner Realität wird. Und dann braucht es ganz viel Vorstellungskraft zu sagen, hey, Geschäftsführung von einer Tech-Company, was hast du gerade für ein Bild im Kopf? Wie stellst du dir diese Person vor?
Ja.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine zum Beispiel dunkelhäutige Frau ist?
Ja, und es passiert ja immer wieder, dass gerade dunkelhäutige, sowohl Männer als auch Frauen, wahrscheinlich aber noch mehr Frauen, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ja auch sehr häufig versucht werden, des Platzes verwiesen zu werden, weil man denkt, das wäre jetzt die Reinigungskraft oder die Empfangsdame. Da gab es mal so einen Fall im britischen Parlament. Ja, es gab auch irgendeinen Fall aus einem Unternehmen, wo die Frauen dann des Vorstandsflures verwiesen werden sollten, weil sie dort da nicht hingehören, ne? Also meinte dann irgendjemand, sich anzumaßen. Und das ist ja tatsächlich eine absolute unterbewusste Einstellung, wie sie eben viele Menschen ja schon seit Kindheit, seit Beginn an mitbekommen haben. Was ja total schade ist, weil es ja absolut klar ist, und das gibt ja auch nicht Studien erst seit gestern darüber, dass Frauen in der Führung Unternehmen ja total stark nach vorne bringen. Um jetzt das Politikbeispiel von gerade mal beiseite zu legen, da natürlich auch. Aber wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, ist es ja wirklich ein ökonomischer Asset, Frauen auch an die Macht zu lassen. Und tatsächlich haben wir das ja wahrscheinlich auch alle schon mal oft genug in der Arbeit mit rein Homo gegen Teams erlebt. Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen, dass jung, weiblich und innovativ, man gilt dann ja dann auch, obwohl das ja eigentlich jetzt keine krass außergewöhnlichen Attribute sind, jung, weiblich und innovativ zu sein, als absoluter Paradiesvogel und man sich so viel heftiger als die männlichen Kollegen inhaltlich beweisen muss, oder? Was sagst du denn dazu, aus deiner Erfahrung auch vor allen Dingen?
Es gibt ganz spannende Studien ja dazu und zwar sehr, sehr unterschiedliche, die immer wieder zitiert werden, sei es, dass die Companies, die im obersten Quartil sind, also die mit den meisten Frauen im Board, eben auch deutlich mehr Return on Investment haben, die haben einen besseren EBITDA. Also das heißt, es bleibt einfach mehr Cash hängen und es wird auch mehr Cash generiert, je diverser die Teams in der Führung sind. Was wir dabei, glaube ich, noch im Blick haben müssen, weil das zeigen die Studien auch, eine Frau im Vorstand macht noch keinen Unterschied. Da gibt es so ein Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also eine Frau im Vorstand bringt uns noch nicht ganz nach vorne, weil diese Fälle habe ich gerade auch im Coaching und das tut mir echt in der Seele weh, zu sehen, wie viel wirklich auch körperliche Schmerzen das bereitet. Du musst dir vorstellen, du hast dann einfach so wirklich klassische Strukturen, wo alle im gleichen Anzug, im gleichen weißen Hemd, mit dem gleichen Gürtel zusammensitzen und dann ist eine Frau im Vorstand. Und das ist, da sind so viele Dinge, wo sie uns erzählt, auch wie der Alltag da läuft, wo du denkst, okay, was stimmt hier nicht? Das finden die aber untereinander überhaupt nicht mehr merkwürdig. Nur nee. Als neue Person von außen und gerade dann wirklich nochmal als Frau ist so, okay, wieso findet da null Willkommen statt? Wieso gibt's da so eine mangelnde Informationsstruktur? Wieso findet da so wenig Reflexion auch über eigene Fehler statt, also so vieles, was einfach für uns selbstverständlich ist, und ich rede jetzt, mir ist ganz klar, dass ich gerade in Schubladen rede, wo, glaube ich, eben in diesen In-Groups irgendwann überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, was machen wir eigentlich, weil das sind ja auch für die Männer unter sich nicht immer nur spaßige Prinzipien, ne? Also da ist so viel Mauer aufgebaut worden, so viel Schutzmechanismen, sich nicht angreifbar zu machen, da wird so hart geschossen. Und es ist ja nicht so, als ob das, bloß weil sie unter sich sind, jeder toll findet. Es wird nur nicht mehr in Frage gestellt und es ist irgendwie normal geworden. So wie man sich beim Fußball gegenseitig anschreit und sagt, sag mal, bist du eigentlich zu doof, den Ball zu sehen, und noch in anderen Tonarten. Es gehört irgendwie zum Spiel. Und für uns gehört es eben nicht zum Spiel. Wir finden das komisch.
Genau. Aber tatsächlich ist es ja auch so ein Ding, das jetzt in den letzten Jahren nochmal sehr viel an Zuspruch glücklicherweise natürlich bekommen hat. Und dass Frauen jetzt auch einmal ihren Unmut, der wahrscheinlich schon so viele Jahre und Jahrzehnte da ist, jetzt doch auch deutlich mal, natürlich auch verstärkt durch die sozialen Medien, eben in Szene setzen können und da eben auch zum Aufruhr, einmal zum Rioting einmal aufgerufen haben. Tatsächlich ist es ja so ein bisschen hochgekegelt im Q4 2020 und es ist ja dann zum Glück auch in dieser Gesetzesänderung ja dann dann auch geendet, die natürlich noch immer jetzt erstmal in die Praxis umgetragen werden muss, das ist ganz klar. Aber tatsächlich habe ich auch in vielen Gesprächen festgestellt, dass es noch lange nicht da ist, wo es einmal hin soll, nur weil wir jetzt einmal aufgemuckt haben, wir Frauen, und dann eben auch dieses Gesetz umändern konnten. Ja, ich merke tatsächlich, es wurde jahrzehntelang probiert, scheinbar reichte das Bitten ja nicht aus, es musste ein Gesetz her oder es müssen vielleicht noch mehr Gesetze her, das würde ich dich auch gerne mal einmal fragen, um eben diese Old Boys Clubs aufzulösen und ja tatsächlich die Unternehmensspitzen, die ja deutlich männlich geprägt sind, eben auch einmal davon zu überzeugen, dass es besser ist, eine heterogene Truppe an der Spitze zu haben. Wie siehst du das denn? Ist denn mit dem Gesetz, ist hier jetzt ein deutlicher Schritt passiert oder siehst du das alles etwas trockener als die Tonalität in den sozialen Medien, sage ich mal?
Also es ist ein Signal, was grundsätzlich erstmal schon mal gut ist. Aber jetzt bringe ich noch mal ein anderes Tabu auf. Du hast ja vorhin auch gesagt, wir sprechen auch über Tabuthemen. Da packe ich mir sehr an die eigene Nase. Es ist sehr verführerisch für uns Frauen, uns auf so eine Opferposition zu begeben und zu sagen, na, dieser böse Old Boys Club, der lässt uns nicht mitspielen. Und ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, wenn wir nur auf diese Perspektive gucken. Da gibt's so dermaßen viele Hebel, dass es schwierig ist, jetzt alle in einen Podcast zu packen und viele davon sind in den Medien ja auch sehr präsent. Aber ein kleines Beispiel, wo die Vorständin beim ersten Vorstandsmeeting den Mantel über den Arm gelegt bekam mit der Bitte, ach, das wäre sehr freundlich, wenn Sie das an der Garderobe aufhängen, weil sie mit der Garderobendame verwechselt wurde, ging es ihrem Ehemann so, dass als der Vorstand sich getroffen hat, dass es dann das Damenprogramm gab für die Partnerinnen der Vorstände. Und das ist auch lustig, weil da der Mann sagte, naja, ich habe jetzt kein Problem damit zu kochen, gemeinsam mit ein paar anderen Frauen, aber Damenprogramm als Titel ist auch ein bisschen überholt, ne? Partnerinnenprogramm. Also es ist auf beiden Ebenen noch ein Stück weit und genauso, wenn die Männer die Kinder zum Kindergarten bringen, ja, dann sind sie ja auch häufig noch in der Minderheit. Vielleicht im Schulpflegschaftsvorstand, da sind die Männer dann wieder eher, wenn sie irgendwo in die Führung gehen können. Also es ist rein statistisch so, da bin ich jetzt nicht nur in Vorurteilen. Aber wie leicht ist es denn für Männer zu sagen, ich kann nicht mehr, das ist mir zu viel. Ich möchte mich um die Kinder kümmern, ich will gar nicht Karriere machen. Ich bin viel lieber hier als Experte im Ingenieurswesen unterwegs, als drei Ebenen mich nach oben zu kämpfen. Oder ich habe 20 Kilo zugenommen und ich habe Herzprobleme und das alles für die Karriere. Ich hätte gerne mal Auszeit gehabt, aber es ging mit den Kindern nicht, weil ich mehr Gehalt verdient habe. Das ist so viel. Und wenn man noch mal ein bisschen zurückguckt, da bin ich ganz dankbar auch für die Medien, weil sie auch solche Sachen aufzeigen. Ja? Also wenn du dir Kudamm 56 oder Kudamm 59 anguckst, die deutschen Serien, die das ganz gut aufzeigen, das Berlin der 50er Jahre, das ist ja die Zeit, in der unsere Eltern geboren wurden. Also in diese Vorstellung von Ehe ist meine Mutter zum Beispiel hineingeboren. Ja? Also eine gute Ehefrau hat im Idealfall den tollen neuen Schnellkochtopf, dann hat sie mehr Zeit, sich hübsch zu machen für den Mann. Und genauso als Mann, wer homosexuell war und nicht das klassische Eheleben und die Kinder vorzeigen konnte, hat sich Elektroschocks gegeben. Wer die Familie nicht versorgen konnte, war als Mann nichts wert. Wer als Mann geweint hat, war sozial nicht akzeptabel, es sei denn, es ist beim Fußballgucken passiert. Ja? Also wenn Deutschland verliert, dann darf man weinen oder der Heimatverein. Aber das ist was, was mir auch nochmal durch das Interview mit dem Männertherapeuten sehr, sehr geholfen hat, das auch mehr in den Blick zu nehmen. Also welchen Preis haben die Männer auch bezahlt? Und welchen Preis bezahlt man allgemein, wenn man die Führungsschritte geht bis hin in den Vorstand? Das ist immer eine ganz gute Frage. Bist du bereit, diese Bedingungen zu erfüllen? Und das ist durchaus eine Frage, die wir uns als Frauen auch sehr kritisch stellen können. Bin ich bereit, die Bedingungen zu erfüllen, die es zu erfüllen gilt, für eine Karriere in solchen systemischen Strukturen?
Aber du wirst mir doch sicherlich zustimmen, wenn ich jetzt einfach mal ganz bold sage, es gibt sicherlich Frauen, die sagen, nö, kein Bock drauf. Genau wie es wahrscheinlich auch Männer gibt, die sagen, nö, danke, ich bin hier völlig okay mit bis 5 Uhr abends arbeiten und dann gehe ich Fußball spielen. Aber es gibt ja Frauen, die sagen, ich will. Es gibt ja jetzt auch diesen absolut trendenden Hashtag, ich will, wo ja auch viele, viele mitgemacht haben und sagen, nee, ich bin hier absolut, ich stehe hier an der Stelle, ich möchte das unbedingt, ob Kinder, ja oder nein, ist völlig bums, ich möchte es machen. Ich will Karriere machen, ich will nach oben. oben. Und da wirst du mir doch vielleicht auch zustimmen oder lass es uns gerne diskutieren. Warum klappt das nicht? Denn tatsächlich sind ja die Vorstände, die Aufsichtsräte hauptsächlich männlich besetzt. Bleiben wir jetzt einfach bei dieser Vielzahl der deutschen DAXer oder MDAXer, wo es eben so ist. Wie kann man das denn dann ändern? Weil tatsächlich, es mag sein, dass unterbewusst vielleicht oder auch bewusst viele Männer in dieser Position sagen so, boah, eigentlich geht mir das hier selber total auf den Zeiger. Ich will das eigentlich alles gar nicht. So wie du es gerade gesagt hast, ne? Ich habe 20 Kilo zugenommen, ich habe Herzprobleme, ich habe meine Frau lange nicht mehr gesehen, alles doof. Aber wie kommen wir denn dann da raus? Also konstruktiv gedacht, was würdest du empfehlen?
Was ich grundsätzlich bei Change für sehr wichtig halte, ein Perspektivwechsel auf beiden Seiten oder auf allen Seiten. Ja, also dass man Verständnis füreinander hat und auch versteht, was hat der andere zu verlieren und was gibt's auch zu gewinnen. Zu gewinnen, da ist einfach das Hauptargument, es rechnet sich schlicht und ergreifend, in diese Diversität zu investieren. Das ist aber für viele Unternehmen auch ein wahnsinnig langer Weg. Stell dir die Elektrobranche vor oder stell dir den Maschinenbau vor. Das ist einfach im Moment noch so dermaßen männlich geprägt, dass es statistisch gesehen eben tatsächlich so ist, dass mehr Männer dort den Studiengang besuchen und daher natürlich sich auch auf den Weg machen. Das heißt, da, wo weniger Leute loslaufen in Richtung Spitze, können auch weniger ankommen. Und da musst du quasi das gesamte Image der Branche neu erfinden. Und das ist Aufwand, das kostet Zeit, Energie und Geld. Und da brauche ich ein ganz, ganz starkes Argument, was ich davon habe, wenn ich das mache. Und da gibt es zum Glück natürlich auch immer mehr MINT-Initiativen. Und dann ist es schon super, super früh die Frage, wie prägen wir unsere Kinder? Und absolut, da ist auch wieder so ein eigenes an die Nase packen. Und da erwische ich mich auch. Also, was gebe ich denn meinem Sohn für ein Feedback? Was schlage ich dem vor bei der Studienwahl? Wie ist das für mich, wenn der in die Pflege gehen will versus ins Marketing? Oder wenn er sagt, ich möchte Kindergärtner werden, anstatt coden zu lernen? Oder weiß der Geier? Also, reagiere ich da auf die gleiche Art und Weise oder kann ich gar nicht anders und habe diese unbewussten Schemata noch im Kopf und zeige durch meinen Tonfall oder Micro-Expressions im Gesicht, die ich nicht im Griff habe, dass ich mir das irgendwie anders gewünscht hätte? Und das ist ein so umfassendes Thema. Wenn du auf die Führungsetagen gehst, bedeutet es, dass wir uns gegenseitig angucken und sagen, wie können wir jeder einen Schritt auf den anderen zumachen? Und das bedeutet eben, dass ich auch das Boys-Club-Verhalten nicht per se verurteile, weil es ist ja auch ein System, was unfassbar gut funktioniert hat bisher. Es hat uns ja auch viel Erfolg gebracht. Also ist ja auch nicht verwunderlich, dass man auch eine Tendenz hat, daran festhalten zu wollen, ein Stück weit. Und das auch wertschätzen zu können und zu sagen, hey, vielen Dank, dass ihr so lange in Führung gegangen seid und vielen Dank, dass wir in einer Gesellschaft, in der diese Risikoaffinität immer wieder den Männern nicht nur zugeschrieben, sondern auch auferlegt wird. Warum haben die Männer eine kürzere Lebenserwartung als Frauen? Das ist auch sehr komplex, aber dieses zum Arzt gehen, zur Therapie gehen, aufhören, wenn es weh tut, wer nimmt denn die risikoreichsten Jobs von der Feuerwehr bis hin zur Polizei? Das sind eben auch überwiegend Männer. Und das ist so ein wirklich im Kleinen sich selber erwischen, bin ich jetzt gerade eigentlich diejenige, die auch mit diesen Verschiebungen unterwegs ist. Und den anderen irgendwo verurteilt für was, wo er einfach nur einen logischen Weg gegangen ist in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt, wenn ich den anderen einladen möchte, sich zu bewegen, dann kann ich nur bei mir anfangen. Und da bin ich noch lange nicht am Ziel angekommen, definitiv nicht, aber mir hat das Coaching von so vielen Männern in Geschäftsführungspositionen, in hohen Führungspositionen, mich hat das so demütig gemacht, weil es mir gezeigt hat, dass immer, wenn die Mitarbeitenden gemeckert haben über die, wenn von außen ganz viel Kritik kam, dass wenn ich deren Perspektive gehört habe, das macht auf einmal, ich habe kein schöneres Wort dafür, das hat mich weich gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist viel zu einfach von außen draufzuschlagen. Und wenn du dann reinguckst, wie viel Hilflosigkeit, wie viel Sorge, wie viel Verantwortungsgefühl dahinter steckt, auch hinter diesem destruktiven Verhalten ganz oft, dann hast du auf einmal einen ganz anderen Zugang. Und so habe ich gemerkt, kann in den Coachings auch viel mehr Veränderungen passieren. Aber absolut, du musst immer mit der Wertschätzung anfangen.
Absolut. Danke, dass du das nochmal so ganz klar gesagt hast. Denn tatsächlich ist es ja wirklich eine sehr einfachere, vielleicht auch manchmal zu Recht, aber eine sehr einfache Position, eben nur in die eine Richtung zu denken. Aber der wahre Clou ist eben auch einmal den Gedanken umzudrehen. und zu versuchen, in beide Richtungen zu denken. Danke für diesen tollen Gedanken. Das muss ich mal nachklingen lassen. Marina, wie lange wird es denn dann dauern, bis wir ausgeglichen sind? Was meinst du denn? Also jetzt mal ganz so frei gedacht, tatsächlich, wenn es nur über den Perspektivenwechsel geht, wenn es nur darüber geht, den Kopf aufzumachen, sich ganz offen zu unterhalten und auch diese Demut eben an den Tag zu legen gegenüber beiden Seiten, oder? Von der Männerseite zur Frauenseite und eben andersherum. Was glaubst du denn, über was wir hier sprechen? Also jetzt aus deutscher Sicht, andere Länder in der EU sind ja da schon weiter. Was würdest du so meinen? Vielleicht können wir dann in ein paar Jahren nochmal sprechen.
Also ich hatte am Samstag witzigerweise noch einen Female Leadership Workshop mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Unfassbar beeindruckende Frauen, inklusive Studiengänge, die ich noch nie gehört habe. Geomatik war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, was man da macht.
Was ist das?
Geografie und Mathematik. Ich habe verstanden, es hat grob was mit Vermessung von Land und Kartografie ist eine Variante, in die das gehen kann. Also unfassbar divers von den Studiengängen. Und eine Teilnehmerin war auch dabei und sagte, Entschuldigung, ich höre ganz aufmerksam zu, aber ich mache die Kamera aus, weil ich stille gerade. Und da hat es bei mir nochmal Klick gemacht und habe gesagt, wisst ihr, was mir immer klarer wird? Ich war 2001, es war Abitur, da war ich die Erste, die ein Handy hatte in ihrer Stufe. 2001. Okay, ich bin auf dem Land, vielleicht waren wir hinten dran, aber ich war die Erste in der ganzen Stufe. 2003 ist mein Sohn geboren worden. Ich konnte nicht die ganze Zeit googeln, wie man eine perfekte Mutter sein muss, wie man sein Essen im Thermomix fürs Kind vorkocht und einfriert. Ich hatte diesen ganzen Gruppendruck von außen über die Welt nicht. Mir hat der Familiendruck gereicht damals. Netzwerken war für mich außerhalb der Arbeit überhaupt nicht im Fokus, weil ich 8 bis 10 Stunden arbeiten plus Mittagspause plus 2 Stunden Autofahren, dann hast du ein Kind zu Hause, da bin ich abends nicht mehr auf Events gerannt. Heute kannst du beim Stillen und schwanger und mit den Kindern zu Hause dich abends durch die Digitalisierung weiterhin vernetzen. Du kannst an einem Samstagnachmittag an so einem Workshop teilnehmen. Du kannst dich über LinkedIn zeigen und visibel machen. Das ging damals nicht. Und wenn man das überlegt, dass das jetzt halt in 15 Jahren so einen Riesensprung gegeben hat. Und dann als zweites empfehle ich immer den Frauen, die sich Mut machen wollen, guck dir mal vom Time Magazine 100 Women of the Year an. Das habe ich für den Workshop aufbereitet und bin da so richtig drin versunken, weil das so inspirierend war, was das für unfassbare Frauen sind, die in den letzten 100 Jahren es aufs Time Magazine geschafft haben. Also darüber hinaus sind es ja noch unfassbar mehr, die was bewegt haben. Und du siehst, wie von Stufe zu Stufe, also von der Emmy Noether, die damals eine Lücke in der Relativitätstheorie von Einstein geschlossen hat, über Rita Moreno, die als erste Latina einen Oscar gewonnen hat, bis hin zu Freiheitskämpferinnen, die in Ägypten sich gegen Beschneidung der Mädchen eingesetzt haben, dafür im Knast gesessen haben, ihre Memoiren auf Klopapier aufgeschrieben. Das ist so inspirierend. Und dann siehst du, dass jede dieser Frauen diesen Schritt gehen konnte, weil vor ihr andere Frauen schon andere Schritte gegangen sind. Und so ist es immer weitergegangen. Und wenn wir jetzt Digitalisierung für uns als Mehrwert verstehen, und das sehe ich so, ich glaube, dass wir eine Riesenchance haben über Digitalisierung, über uns einstellen auf neue Themen wie eben Data Analytics, mit den ganz neuen Möglichkeiten jetzt auch zum Homeoffice, uns absolut nochmal einen echten Speedkick holen können, wo ich manchmal denke, ja, wir berechnen, aber wir berechnen manchmal auf Basis der Vergangenheit.
Ja.
Und nach dem Workshop sind wir mit dem Gefühl gemeinsam rausgegangen, das stimmt, wenn man sich das mal anguckt, wie exponentielle Veränderungen funktionieren und das auch auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit zieht, warum sollten wir in 10 Jahren nicht endlich ein paritätisches Prinzip in den Führungsetagen haben und sagen, ach stimmt, damals gab es mal die Quote. Ich glaube auch, dass über die Quote hinaus wir ganz andere Hebel noch brauchen, wie Ehegattensplitting auflösen und andere Dinge, die es eben finanziell attraktiver machen für die Frauen, auch weiterhin zu arbeiten, die eher Modelle anreizen, auch die Elternzeit für die Männer jetzt zu erweitern. Wie mehr können wir beides paritätisch machen, in Führung gehen und Care-Aufgaben, also das Kümmern um Familie und Familienzeit.
Ja, absolut. Ja, lass es uns hoffen. Also ich möchte gerne mit dir hoffen, dass wir das Thema exponentielle Veränderungen oder exponentieller Wachstum, das ich vor allen Dingen aus meinem Arbeitsumfeld, nämlich dem Innovations- und Digitalisierungsmanagement eben kenne, dass ja alles auf einmal viel, viel schneller geht, oder? Und früher waren diese sogenannten Sprünge von einer Technologie zur nächsten, waren ja eben doch deutlich weiter auseinandergesetzt, als es heute so ist, dass wir diese exponentielle Veränderung, dass wir die ja auch im Bereich Geschlechtergerechtigkeit sehen. gesehen werden, befeuert natürlich auch vor allen Dingen durch die sozialen Netzwerke, in denen es doch zu ja sehr regelmäßigen, wie soll man sagen, das klingt so negativ, Aufständen kommt, Bewegungen. Ja, ich hoffe sehr. Also tatsächlich eine Sache, über die ich mit dir unbedingt auch noch sprechen wollte, die auch sehr stark in den sozialen Medien, zumindest auf mich, bestimmt auch auf viele andere Frauen, die uns zuhören, gekommen ist, ist das Thema menschliche Führung, was wir ja tatsächlich vor allen Dingen bei so Frauenvorreiterinnen wie einer Verena Pauster oder bei einer Lea-Sophie Kramer beobachten, und wollte da eben auch unbedingt einmal mit dir als ja auch Führungskräfte-Coach drüber sprechen. Was ist da so deine Einschätzung? Wie wird sich das Thema Vulnerable Leadership sehr geprägt, also zumindest in meiner Wahrnehmung durch die Lea-Sophie Kramer, wie wird sich so etwas durchsetzen? Also wenn wir Frauen in die Führung holen und wenn Frauen in die Führung kommen, hoffentlich mehr und bald. Wie kommen wir damit ja ökonomisch weiter? Was ist da so deine Einschätzung, wenn der Mensch eben auch trotz Führung Mensch bleiben darf?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich mir wünsche, dass das Geschlechter unabhängig verstanden wird. Und Vulnerable Leadership, vielleicht hast du es bei Lea Sophie das erste Mal gesehen, aber es gibt so viele Prinzipien, die ähnlich darauf aufbauen. Und Servant Leadership ist ein Begriff. Also die Grundidee ist, dass du eben nicht mehr in dieses direktive, klare Ansage geben und dann müssen die Soldaten und Soldatinnen bitte einfach nur sauber ausführen, dass das nicht mehr funktionieren wird. Und das liegt daran, dass Entscheidungen früher immer weiter oben getroffen wurden. Da war es aber auch noch möglich. Ja, da haben sich die ursprünglich höchsten Fachexperten nach oben gearbeitet und irgendwann hast du eben, wenn du oben bist, einen anderen Gesamtüberblick und kannst auch sowas wie Marktentwicklungen und Co. deshalb besser überblicken, weil dein Team dich füttert mit den Informationen. Da das aber jetzt sich alles viel schneller wandelt und wir so viel über agiles Arbeiten und New Work sprechen, ist es wie mit den Weisen, die den Elefanten angucken. Ja, der eine hat das Bein und tastet da drin rum, der nächste am Rüssel, der nächste am Ohr und alle wundern sich, ob sie übers Gleiche reden. Und die Führungskraft sieht das Ganze von ganz weit weg und nur sehr verschwommen. Die sieht vielleicht den ganzen Elefanten noch, aber nur sehr verschwommen. Das heißt, unabhängig vom Geschlecht brauchen wir einfach für die Zukunft ein anderes Führungsverständnis. Und das wird sich vielleicht auch noch über die Generationen austragen müssen, weil ganz im Ernst, wenn du damit aufgewachsen bist, von klein auf keine Schwäche zeigen, diese Fehler nicht zugeben, wenn das System dich immer wieder belohnt hat dafür, dass du das perfektioniert hast, dich unangreifbar zu machen, unantastbar, dann ist es unfassbar schwer, sich neu zu erfinden. Olli Kahn hat bei uns auf Masterplan einen coolen Kurs gegeben, wo er darüber spricht, dass er sich auch komplett neu erfinden musste. Ja, du warst irgendwie Nationaltorwart und dann, was bist du dann? Und er spricht auch ganz offen über die nicht so grandiosen Momente in seiner Karriere, wo er nicht geglänzt hat. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist für mich ein Rollenvorbild auch für die Männer, zu sagen, hey, du kannst der Held der Nation sein, du kannst auch ganz tief gefallen sein, aber finde einen coolen Umgang damit. Und das macht menschlich, das macht auch die Führung selber menschlich. Und diese Verletzlichkeit sehe ich gar nicht mal alleine bei den Frauen, sondern ich freue mich, wenn wir sagen, das ist einfach ein Führungsstil, den unsere Zeit braucht, damit diejenigen, die nah an der Quelle sind, möglichst schnell und flexibel in bunten Teams entscheiden und machen können, so wie bei BioNTech gerade mit dem Impfstoff. Ich fand es eine gute Botschaft von Frau Merkel in der Jahresansprache zu sagen, hey, diese Diversität aus so vielen unterschiedlichen Kulturen hat uns eine globale Lösung gebracht.
Absolut, absolut. Das habe ich auch gesehen und auch sehr positiv beobachtet. Tatsächlich das mit Olli Kahn, das wusste ich nicht. Das ist ja sehr schön, auch nochmal zum Nachschlagen oder Nachschauen, wenn es das gibt. Das klingt echt gut. Das hätte ich von ihm nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ich höre das ganz oft, wenn sie den Kurs entdecken, dass sie sagen, boah, das mit Olli Kahn fand ich erstaunlich gut. Und ja, dafür schätze ich ihn sehr. Also ich finde das ganz, ganz großes Kino, wenn jemand sich hinsetzen und das auch offen teilen kann. Dieses übers Scheitern offen sprechen, da lernen wir so unfassbar raus. Und ich meine, diese Fuck of Nights, das ist ja schon ein bisschen Trend und Kultur geworden. Da muss man auch schauen, ob man da nicht wieder auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Aber eine gute Mischung, also eine gute Mischung aus wirklich fokussiertem, konzentriertem Arbeiten und dann aber immer wieder den Fokus und Filter aufmachen und sagen, wo muss ich auch einfach mal sagen können, Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, ob links oder rechts. Lass uns das als Team entscheiden, weil das wissen wir auch aus psychologischen Forschungen, dass Teams in der Regel die besseren Entscheidungen treffen als die Einzelpersonen.
Absolut, absolut. Ja, tatsächlich kennt man es ja. Die Fuck-Up-Nights sind seit ein paar Jahren ganz groß in allen Unternehmen aller Couleur angekommen. Aber tatsächlich dann diesen Link zum normalen Daily Business zu schaffen. Das ist ja eben das Thema. Ja, tatsächlich mit Blick auf die Zeit, liebe Marina, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiter quatschen, aber tatsächlich Thema Work-Life-Balance. Wir beide müssen auch weiter. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Hauptteils des Podcasts. Liebe Marina, wir enden meistens den Podcast mit einer 5-Schnellen-Fragerunde an unsere Expertin. Und tatsächlich würde ich dich bitten, diese 5 Fragen, die ich jetzt hier für dich vorbereitet habe, du kannst sie ganz kurz und knapp beantworten. Du darfst natürlich auch lange sprechen. Und das ist eigentlich immer so diese Kategorie, die wir am Ende haben. Ich fange einfach mal an, wenn das okay ist, ja? Welche Kompetenzen beherrschen Frauen in der Regel besser als Männer?
Wenn du unsere Sozialisierung wegnimmst, dann nicht so viel. Also auch da, ich wünsche mir, dass wir da mehr auf Personen gucken als auf Geschlechter. Das ist auch meine größte Herausforderung, dass wir selber, jeder von uns, dazu beitragen, das weniger zu stereotypisieren.
Okay, dann erübrigt sich meine nächste Frage. Die war nämlich, welche Skills liegen bei Männern besser in der Hand als bei Frauen? Die lasse ich dann einfach mal weg und lasse es so stehen. Was rätst du Müttern in Managementpositionen, die tatsächlich mit offener oder diskret gelebter Diskriminierung im Hinblick auf mangelnde Flexibilität zu kämpfen haben? Stichwort Corona, Corona-Mütter.
Also ein Beispiel, wie diese klare Kommunikation, also das erste ist ansprechen und das zweite ist klar ansprechen und möglichst sachneutral. Also ich nehme sie deshalb gerne als Beispiel, weil Kamala Harris hat das für mich so dermaßen 1A gemacht. I am speaking, Mr. President. Es ist eine Frage von Tonfall, es ist eine sehr kurze Formulierung, aber es ist ganz klar, immer wieder ihren, to stand her ground, immer wieder ihren Raum nehmen und das für sich zu überprüfen, gerne auch vorher in der Reflexion mit anderen, ja, gerne auch nicht nur mit der besten Freundin, sondern vielleicht auch mit dem Partner oder mit einem Freund drüber sprechen. Wie klingt das für dich, wenn ich das so sage? Definitiv ansprechen, aber dann kommt Atmen ins Spiel. Mach's nicht aus dieser Verletzung und Kränkung heraus, sondern unterstell dem anderen vielleicht auch, dass da ein Stück weit gerade dieser blinde Fleck unterwegs ist.
Ja, alles klar. Nächste Frage. Welche Maßnahmen können Unternehmen unabhängig von Einführung einer Quote tatsächlich noch umsetzen, um die Geschlechtergerechtigkeit in ihren eigenen Reihen voranzutreiben? Was rätst du Unternehmen?
Da gibt es eine unfassbar lange Reihe. Man kann auch ganz schöne Diversity Audits machen. Aber es fängt an von, wie sind die Stellenanzeigen formuliert? Was für Bilder habe ich auf meiner Webseite oder auf dieser unsäglichen Zeitschrift von der Elektrobranche, wo die Mutmacher für das Jahr standen und da waren 30 Männer drauf, keine einzige Frau. Das lädt nicht dazu ein, sich in dieser Branche zu bewerben. Und dann in der Pipeline, da gibt es viele Unternehmen, die das erfolgreich vorleben, wirklich Zielvorgaben zu geben und zu sagen, du hast als Führungskraft die Aufgabe, dass deine Nachfolge immer aus mindestens 2 Kandidaten besteht und es ist eine weibliche Kandidatin oder ein männlicher Kandidat oder zumindest auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also Diversität kann ich mit KPIs festmachen und einzahlen. SAP fand ich beeindruckend. Der Kawa Yunusi hat das ja im Podcast auch beschrieben, dass Offenheit für Diversität eine Grundvoraussetzung für Karriere bei denen ist. Also wenn jemand das Mindset nicht hat, wird er nicht befördert werden, weil es eben auch ein Rating durch die Mitarbeitenden über die Führungskräfte gibt. Das dauert lange, sowas einzuführen, aber man kann Zielvorgaben machen in der Nachfolgeplanung. Das geht relativ leicht.
Ja, absolut. Ja, und tatsächlich, also ich meine, Unternehmen lassen sich eben an allen möglichen KPIs täglich in allen Ebenen messen. Warum dann nicht auch in einer solchen? Ja, sehr cool. Was ist dein Wunsch an die Politik? Hast du überhaupt einen Wunsch an die Politik?
Ah, jede Menge. Ich freue mich auch, dass die Politik das unterstützt. Ich übernehme jetzt auch den City Lead für Women in AI, um auch Frauen mehr für das Thema Machine Learning zu begeistern und zu gucken, dass wir da mehr Frauenpower auch auf die Straße kriegen. Da haben wir auch Unterstützung von jemandem aus dem Wirtschaftsministerium. Also von daher, das ist schon mit im Fokus, diese Förderung. Aber wir brauchen mehr klare Gesetzesvorgaben. Und neben der Frauenquote für die DAX-Konzerne sehe ich die auch für Mittelständler im Moment noch als notwendig, auch mit Vorlauf und definitiv, ich bin bei dem Ehegattensplitting und der Elternzeit für Väter, dass das attraktiver gemacht wird. Und dazu gehört auch einfach sehr viel Imagewandel und auch da kann die Politik beitragen. Also es gab dieses Video, wir waren Helden in der Corona-Zeit, in dem wir auf der Couch rumgehangen haben, okay. Aber Schweden hat so eine geile Kampagne damals gemacht von Männern, die cool sind, weil sie mit ihren Babys unterwegs sind. Und wie männlich das ist, ja, also um mal das Klischee einfach und das Stereotyp zu verändern. Also was verstehen wir denn unter männlich? Und zu sagen, richtig männlich ist es auch, wenn man das hinkriegt, sich um zwei Kinder zu Hause zu kümmern, während die Frau gerade ein wichtiges Meeting mit dem Vorstand hat. Also diese Bilder in unserem Kopf zu verändern, da wünsche ich mir, dass die Politik da ebenfalls eine Rolle spielt.
Ja, sehr cool. Kann ich nur beipflichten, liebe Marina. Ja, hey, tausend Dank, Marina. Ich, wie gesagt, könnte jetzt hier noch stundenlang weiterquatschen, aber wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen und ich möchte dir gerne noch einmal den Raum lassen, ob du noch ein Statement hast, dass du loswerden möchtest, irgendwas um den inhaltlichen Teil, ja, sozusagen einmal für dich zu beschließen und abzurunden. Gibt's was, was du uns noch mitgeben möchtest?
Also die 10 Times DNA, wenn man die sich aus dem Silicon Valley abguckt und auch wenn sie sehr männergetrieben ist, das gebe ich euch gerne noch mit. Wenn man weiß, und da danke ich Frank Thelen für diesen Hinweis, dass das Silicon Valley geprägt ist von denen, die die Mondlandung begleitet haben. Das heißt, du hast diese Visionäre als Mentor. Jetzt stell dir vor, du hättest Mentorinnen in deinem Umfeld, die dir sagen, Isabel, unter Vorstand? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das nicht als Ziel hast, Vorstand oder Aufsichtsrat mindestens. Denk das Ganze noch ein bisschen größer. Und dass wir uns da gegenseitig, also die Männer, inspirierende Rollenvorbilder suchen, die vielleicht auch eine Lücke füllen, die sie bisher noch nicht im Blick haben. Es gibt sie, man muss sie einfach nur etwas länger suchen. Und das wünsche ich uns, dass wir uns mehr diese Vorreiter und Vorreiterinnen suchen, die uns dann inspirieren und zeigen, hey, es geht. Und wenn genug Leute diesen Weg als Erste gehen, dann bist du irgendwann bei Parität und dann hast du wirklich Wahlfreiheit auf beiden Seiten.
Ja, super. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Für mehr Vorbilder und für andere Vorbilder, die uns in eine andere, neue Richtung bringen, die ja dem 21. Jahrhundert auf jeden Fall mehr gerecht wird als die Vergangenheit. Absolut. Hey Marina, tausend, tausend Dank für deinen Input und für dieses wundervolle Gespräch. Ich bin sehr beflügelt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an dieser Stelle und ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen, auf jeden Fall noch einmal mitgeben, dass wir wie immer hoffen, dass es euch inspiriert hat und ihr reichlich Informationen und Ansätze für euren Alltag mitnehmen konntet und freuen uns natürlich darauf, dass ihr uns wissen lasst, wie euch die heutige Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr eben in dem Bereich gemacht habt und ja, vielleicht auch, was euer Elefant im Raum ist und lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns drauf und bleiben in der Diskussion. Ja, und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank und wünsche euch einen schönen Abend. Und dir, liebe Marina, wünsche ich einen ganz wundervollen Abend. Ja.
Danke dir auch. Wir sehen uns im Netzwerk.
Ja, wir sehen uns im Netzwerk. Alles Gute, liebe Marina. Tschüss.